Herzlich willkommen. Ich bin dein Host Michelle und möchte dich in den Themen Training, Mindset und Ernährung stärken. Glaub mir, zum Lachen werde ich dich auch noch bringen. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Heute habe ich mal wieder eine ganz besondere Podcast-Episode für dich, denn die wird länger und die hat meine Community entschieden. Es gibt mal wieder ein Q&A. Starten wir mit der ersten Frage. Ich habe letztens ein Q&A auf Instagram gemacht und da wurde ich gefragt, ob ich Angst habe vor dem Älterwerden, was das Thema Optik und Geist betrifft. Und ich habe erzählt, dass mein Körper sich schon verändert hat, weil ich halt einfach nicht mehr den Körper einer 20-Jährigen habe. Und da hat mich eine Followerin gefragt, was meinst du damit? Die Frage möchte ich unbedingt beantworten. Vielleicht gibt sie dir ein gutes Gefühl. Ich bin immer transparent, das weißt du hoffentlich. Und ich finde Stirnfalten umsonst und deswegen habe ich mir meine Stirn gebotoxt. Das entsteht durch Älterwerden, beziehungsweise gar nicht. Einfach durch die Mimik, was man da oben hat. Ne, wenn man da einfach viel Mimik hat, dann bilden sich da mehr Falten. Ich habe auch eine Freundin, die hat da gefühlt oben gar keine Mimik. Die hat da dementsprechend auch keine Falten. Ne, also sie macht nicht so viel Mimik auf ihrer Stirn. Und was sich aber noch verändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mehr Tigerstreifen am Körper habe. Andere nennen sie Dehnungsstreifen. Und da ist tatsächlich noch was passiert. Ich nenne sie liebevoll Speckschwarte. Wo ich eine Speckschwarte habe, der Übergang von Popo zu Bein ist nicht mehr so vorhanden wie bei der damaligen 20-jährigen Michelle. Da hat sich nämlich einfach eine kleine Speckschwarte gebildet. Ich weiß gar nicht, ob du das hast, möchte dir aber einfach ein gutes Gefühl geben, falls du das auch hast. Mich stört's null, weil mittlerweile gehe ich auf die 30 zu. Ne? Lange dauert es nicht mehr dafür und ich finde es Wahnsinn, wie fit ich bin und wie gut ich aussehe. Und ich bin richtig stolz auf mich, dass es mich nicht stört. Ich habe nämlich dann auch letztens, war ich mit meiner Mutter essen, wir gehen nämlich einmal im Monat essen, ich lade sie ein, damit wir auch noch einmal zu zweit quatschen können. Und da habe ich ihr das erzählt, dass ich das an meinem Körper entdeckt habe. Und sie hat dann gegrinst und hat gesagt, das hat sie später auch erst bekommen. Weil ich sie gefragt habe, ist so, liegt das jetzt an dem Älterwerden? Und dann hat sie mich da bestätigt. Und habe ich mir gedacht, okay, alles klar, interessant. Naja. Die nächste Frage lautet, auf was freust du dich im Herbst ganz besonders? Falls ihr übrigens irgendwelche Geräusche hört, ich habe echt gewartet mit der Aufnahme von der Podcast-Episode, aber irgendwer ist im Gemeinschaftsgarten so richtig laut am Gärtnern. Naja, auf jeden Fall, auf was freue ich mich ganz besonders? Auf den Herbst, tatsächlich auf die Mode. Boah, ich liebe Herbstmode. Shame on me, aber ich habe mir schon das Pulloverkleid vor einer Stunde bei H&M bestellt. Ich finde, im Sommer kann man sich nie so ankleiden, wie ich gern möchte. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit dem Alter gekommen ist, aber ich trage selten enge Kleider, weil ich die einfach so unvorteilhaft finde. Gerade im Sommer zupft man die ganze Zeit rum, es ist eng und mir ist sowas von heiß. Daher habe ich eher weitere Sommerkleider und kurze Hosen kann ich auch nicht anziehen. Weil wenn ich die Beine überschlage, brennt es mir zwischen den Beinen. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, sonst denkst du dir sicher, ich bin bescheuert. Und das war's auch schon. Mehr kann ich irgendwie im Sommer gar nicht tragen. Und die Herbstmode verschafft mir da so viel mehr Vielfältigkeit. Im Winter hat man meistens eh gefühlt den dicksten Skianzug an. Und im Herbst kann man sich so richtig austoben. Und das Gute ist, bei mir wird relativ früh Herbst sein, weil mir ist öfters mal kalt. Besonders, wenn ich müde bin oder schlecht geschlafen habe, dann ist mir tatsächlich sehr, sehr kalt. Wir haben aber natürlich auch sehr viel Auswahl im Herbst, ne? Wir haben ja hohe Herbststiefel oder Overknees nennt man die. Wir haben Herbstmantel in allen möglichen Farben. Wir haben schwarze Strumpfhosen, Lederjacken, Wollkleider und natürlich die roten Fingernägel. Hammer, ich liebe es. Und ich glaube, in meiner letzten Podcast-Episode, oder habe ich das einer Klientin erzählt? Ich bin schon älter. Auf jeden Fall habe ich darüber geredet, keine Ahnung mit wem, dass ich es total mag, mich herzurichten. Ich habe dadurch so ein gutes Gefühl und natürlich ertrage ich mich in Anführungszeichen auch ungeschminkt, um Gottes Willen. Aber ich mag es, mich herzurichten, etwas mit meinen Haaren zu machen oder mich zu schminken und ich fühle mich dadurch einfach besser. Und gerade an den Werktagen bin ich tatsächlich auch produktiver. Ist das bei dir auch so? Damals habe ich mir gedacht, nein, da geht viel zu viel Zeit drauf. Du arbeitest ja eben Homeoffice und das sogar alleine. Aber ich mache das ja auch nur für mich, für niemanden anderen. Und dann ist mir aufgefallen, so viel Zeit geht da morgen gar nicht flöten. Ja, und dann freue ich mich natürlich auf die Herbstspaziergänge auch. Ich mag diese orangen Blätter. Und auf was ich mich nicht freue, ist A, meine Altbauwohnung. Denn die schimmelt immer bei Kälte. Irgendwann ziehe ich aus, Leute, ich schwöre euch. Und was ich eigentlich auch noch an den Sommer bzw. Frühling liebe und nicht so sehr im Herbst und Winter, ist die Wäsche. Ich hänge die nämlich immer raus auf meinem Balkon und ich finde, die duftet so nice, wenn die einfach draußen trocknet. Und ich habe keinen Trockner, weil ich mir einfach zu knauserig bin. Ich möchte dafür kein Geld ausgeben. Und ja, das kann man dann später dann logischerweise nicht mehr raushängen. Und das war's. Naja. Auf was freust du dich denn am meisten? Schreib es mal gerne in den Kommentaren. Ich werde die Kommentarfunktion bei Spotify eröffnen. Nächste Frage. Wie entspannter trainieren nach der Arbeit mit Zeitdruck? Ich will keine Übung auslassen. Oh Süße, ich kenne das zu 100%. So habe ich nämlich damals auch gedacht. Ich habe nie im Moment gelebt, sondern immer so, was muss ich denn als nächstes machen? Bis ich begriffen habe, dass ich eigentlich gar nichts machen muss, sondern ich habe mich dafür entschieden, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich trainiere immer mit der Stoppuhr auf dem Handy, weil ich hasse Fitness-Tracker und die sehen auch hässlich aus, egal welches Band, und kann dadurch einschätzen, wie lange ich für mein Training brauche. Und da mein Training Me-Time ist, steht das ja fast über allem. Wenn du wirklich realisiert hast, okay, ich brauche zum Beispiel 1:15 für mein Training und danach gehe ich nach Hause und erledige die Sachen, die ich erledigen möchte, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, das im Kopf zu üben. Sobald du wieder im Zeitdruckchaos bist, empfehle ich dir, gut zu dir selbst zu reden und zu sagen, tief ein, tief ausatmen, ich habe 1:15 dafür eingeplant, das Training wird sich nicht auf einmal verlängern, danach kann ich mich noch immer meinen 7 Sachen, die ich erledigen möchte, widmen und fertig. Jetzt ist nur Trainingskopf und sonst kein anderer Kopf. Außerdem hast du mir noch geschrieben, ich will keine Übungen auslassen. Kann es sein, dass dein Trainingsplan nicht für deinen Alltag geeignet ist? Ich kann dir echt empfehlen, dich auf weniger Übungen einzulassen. Dadurch sparst du die Zeit bei dem Auf- und Abbau der Übungen und eventuell sparst du die Zeit, weil du nicht auf ein Gerät warten darfst. Mach einfach hier mehr Sätze. Mein Leg Day hat meistens nur 4 Übungen in Anführungszeichen. Und wenn du jetzt im Kopf hast, nein, das kann ich nicht machen, ich brauche so und so viele Übungen, sage ich dir wieder, plane bitte dein Training nach deinem Alltag. Weil was bringt das, wenn du die ganze Zeit während dem Training, oh Gott, ich habe Stress, ich muss mich beeilen, im Kopf hast. Du sollst dich im Training aufs Training konzentrieren. Der nächste Punkt ist, beziehungsweise die nächste Frage, wie gelingt mir eine intuitive Gewichtsabnahme, ohne in alte restriktive Muster zu fallen? Also, als erstes kann ich dir meine Podcast-Episode Intuitive Diät empfehlen. Dort hörst du alle Infos zu der intuitiven Gewichtsabnahme. Und jetzt verrate ich dir, wie du nicht in deine alten Muster fällst. Ich sag auch immer zu meinen Klientinnen, lerne aus deinen Fehlern. Schon damals hat Albert Einstein gesagt, Fehler machen ist nicht dumm, aber dieselben Fehler zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, das ist einfach der Wahnsinn. Und das darf dir immer im Kopf bleiben. Das heißt, wenn du vor einer Situation stehst, wo du schon wieder in alte Muster verfallen möchtest, möchte ich, dass du die Fragen im Kopf hast. Alles klar, wie weit haben mich denn meine alten Muster gebracht? Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie deine Vergangenheit aussieht, aber meine Klientinnen haben ihre Fehler nichts gebracht, weil sonst würden sie ja gerade nicht mit mir zusammenarbeiten. Und die Fehler sind nur dafür da, um zu lernen. Und dann möchte ich, dass du dir die Frage stellst, ist gerade dieses Verhalten, was ich habe, langfristig und realistisch? Solltest du wirklich deine intuitive Gewichtsabnahme erfolgreich abgeschlossen haben und dabei auf viele tolle Dinge im Leben verzichtet haben, wirst du entweder ein unglückliches Leben führen, weil du denkst, das kann ich jetzt nicht wieder in meine Ernährung integrieren, weil sonst nehme ich ja wieder zu. Oder ich muss mich ja jetzt bewegen, weil ich habe ja Chips gegessen, sonst nehme ich wieder zu. Oder du wirst irgendwann einmal nochmal rückfällig, weil das kann niemand langfristig umsetzen, und nimmst dann auf einmal wieder zu. Habe im Kopf, eine Diät soll so ablaufen, dass du einfach nur weniger isst. Du sollst nicht eine komplett neue Ernährungsweise dir aneignen, kein Proteinfasten, kein, weiß ich nicht, Low Carb oder sonst irgendwas, sondern einfach nur weniger. Zusammenfassend, habe im Kopf, mit deinen alten Mustern kommst du niemals an dein Ziel. Sonst wärst du schon längst am Ziel. Die nächste Frage lautet, wie geht man am besten beim Stoffwechselaufbau vor? Tatsächlich habe ich darüber schon eine Podcast-Episode gemacht und sogar ein altes YouTube-Video ist auch noch auf meinem YouTube-Kanal. Dort habe ich alles ausführlich erklärt. Ich kann dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Auf YouTube heiße ich auch Level Up by Michelle. Das nächste Thema lautet, mentale Stärke trainieren. Das wurde sich ganz, ganz oft gewünscht von meiner Community, dass ich mehr über das Thema Mindset rede. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und möchte dir mal erklären, was mentale Stärke bedeuten kann. Mentale Stärke fängt da an, wo du aus deiner Komfortzone austrittst. Das wirst du wahrscheinlich schon die ewige Leierei schon ewig gehört haben. Oft gehört haben, so. Das heißt, es ist egal, in welchem Lebensbereich das ist. Du wirst mental stärker, wenn du aus deiner Komfortzone austrittst. Egal, ob es um das Thema Freundschaften oder Liebesbeziehungen oder Beziehungen in der Familie geht. Es zeigt von mentaler Stärke, die eigenen Grenzen einzuhalten. Das heißt, für jeden gibt es ein No-Go. Und wenn du merkst, dass dir eine Beziehung in diesen drei Lebensbereichen nicht gut tut, dann zeig mentale Stärke und löse diese Beziehungen auf. Du wirst dadurch nicht nur mental stärker, sondern auch selbstbewusster, weil du dir deinen eigenen Wert bewusst bist. Beziehungsweise bist du dir sogar deine Lebenszeit bewusst. Du lebst nicht ewig. Das heißt, jeder Tag in einer toxischen Beziehung nimmt dir einen Tag deiner wertvollen Lebenszeit. Das Gleiche gilt für das Thema Training. Trainingsbeginner dürfen erstmal lernen, was Intensität bedeutet. Damals habe ich nämlich aufgehört, wenn es angefangen hat, in Anführungszeichen weh zu tun. Heute habe ich begriffen, dass es genau der Punkt, wo du aus deiner Komfortzone austrittst und mental stärker wirst und gleichzeitig Muskeln aufbaust bzw. deine Technik verbesserst. Mentale Stärke bedeutet aber auch, dass wenn man zum Beispiel, so wie ich damals, ein Problem damit hatte, Pausen zu machen, egal ob es sich jetzt um das Thema Trainingspausen handelt oder um das Thema, ich muss immer produktiv sein handelt oder um das Thema, ich kann doch nicht einfach mal eine Stunde lang TikToks anschauen oder um das Thema, ich kann doch nicht eine Stunde lang lesen, obwohl das Buch kein Sachbuch oder Persönlichkeitsentwicklungsbuch ist, handelt. Ich habe mir verdammt schwer damit getan, weil ich immer dachte, du musst was tun, um weiterzukommen. Und für mich war das eine Überwindung, Pause zu machen, bis ich wirklich verstanden habe, dass Pausen mich erst recht noch weiterbringen. Und außerdem habe ich auch verstanden, dass ich nicht von Millionen von Kaulquappen ausgesucht worden bin, um nur produktiv zu sein oder zu arbeiten. Meine Podcast-Episode Unproduktivität ist produktiv kann dir dabei weiterhelfen. Und zu guter Letzt noch ein Beispiel, was mentale Stärke bedeuten kann. Für mich bedeutet nämlich auch, mentale Stärke zu verstehen, wenn man alleine nicht weiterkommt, egal ob es sich jetzt um ein Thema, ich kenne mich nicht bei der Technik aus, oder um ein Thema, ich brauche eigentlich Unterstützung für meine Seele handelt. Mentale Stärke bedeutet auch, sich Hilfe zu suchen, wenn man nicht weiterkommt. Denn hier sind wir wieder bei dem Thema Lebenszeit verschwenden. Niemand kann dir diese Tage, die vergangen sind, wiedergeben und nur du entscheidest, wie du diese verbringst. Und wenn man mal wirklich in sich geht und merkt, okay, egal welcher Tag noch kommt und ich habe so oft versucht, das Ding zu kitten, ich komme nicht alleine zurecht, dann verdammt nochmal, zeig mentale Stärke und such dir Hilfe. Und bitte sag mir nicht, dass du alles allein machen musst. Mit Hilfe kommen die meisten überhaupt erst ans Ziel. Die nächste Frage lautet, wie habe ich es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören? Also, ich habe ca. 1880 Versuche hinter mir und irgendwann hat es geklappt, nicht mehr aktive Raucherin zu sein. Ich habe tatsächlich mal das Buch Endlich Nichtraucher für Frauen von Ellen, mir fällt der Name nicht mehr ein, durchgelesen. Und dieses Buch hat es wirklich geschafft, dass ich einen Monat nicht geraucht habe. Ich habe mit 13 Jahren angefangen zu rauchen und irgendwann bin ich tatsächlich zu einer Hypnose gegangen und die hat mir geholfen, 8 Monate nicht zu rauchen. Das habe ich in Österreich gemacht, meine Mutter hat es in Deutschland gemacht und die raucht durch die Hypnose bis heute nicht. Bei meinem Stiefvater hat es leider nicht so funktioniert. Der hat erst auch Rauchen aufgehört, aber dann wieder angefangen. Ich habe 8 Monate nach dieser Hypnose wieder Rauchen angefangen und konnte dann endgültig selbstständig danach wieder aufhören. Ich habe da eine schwierige Phase durchgemacht, was eine absolute Ausrede ist. Aber ich habe den Fehler gemacht, dass man darf nicht vergessen, dass man sein Gehirn dazu konditioniert, in gewissen Situationen, wie zum Beispiel mir geht's scheiße, Zigarette. Und dann war da so eine Phase, wo ich 8 Monate nicht geraucht habe, was mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Habe ich jetzt endlich mal ein richtiges das Sprichwort richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, ne? Und dann hat mein Gehirn auf einmal gesagt, Zigarette. Und ich so, ja, okay, hast recht. Ich gehe mal zur Tankstelle und kaufe mir eine Packung Zigaretten. Und das darf man dann halt erst recht nicht machen, sondern in sich gehen und dann wirklich fragen, okay, löst die Zigarette mein Problem? Nein, tut sie nicht. Ne? Sonst habe ich noch ein Problem, was auf mich zukommt. Und dann habe ich nach dieser Phase dann wieder Rauchen aufgehört und das dann endgültig. Ja, tatsächlich habe ich endlich im Kopf verstanden, was Rauchen nämlich wirklich für mich bedeutet hat. Ich habe nach 10 Jahren Rauchen so viel mit der Zigarette assoziiert, wenn ich zum Beispiel eine Pause vom Lernen gebraucht habe. Ich lerne noch 5 Seiten, dann gehe ich eine rauchen. Danach lerne ich wieder 5 Seiten und dann gehe ich eine rauchen. Das hat mir irgendwie beim Lernen geholfen. Fragt mich nicht, wieso. Doch eigentlich weiß man es, weil ich regelmäßig eine Pause gemacht habe und mir selber gesagt habe, so 5 Seiten machst du jetzt kontinuierlich, Handy weg, kannst mit deinem Handy spielen bei der Zigarette oder sonst irgendwas, ne? Um das ging es eher. Kann man eigentlich auch mit, ja, Timer stellen, mit Pause und so weiter. Auf jeden Fall gab es da noch solche Situationen, wie zum Beispiel, wenn ich etwas geschafft habe, wie den Arbeitsalltag, dann gehe ich eine rauchen. Kacken konnte ich in der Früh auch nur mit Kippe und Kaffee. Und wenn ich Stress hatte, ging ich eine rauchen. Und es geht immer so weiter und weiter. Das heißt, ich habe erstmal diese Momente analysiert und mich wirklich gefragt, brauche ich denn wirklich diese scheiß Zigarette? Bis ich verstanden habe, dass es die Zigarette per se gar nicht ist, sondern eher, dass ich mir Pause genommen habe. Kannst du also auch ohne Zigarette mit einem leckeren Getränk maus. Und wenn es mir schlecht ging, habe ich mal kurz den Raum verlassen und durchgeatmet. Ich erkläre dir auch gleich, was die gesündeste Zigarette der Welt ist. Und das hat das Ganze schon mal erleichtert, weil ich verstanden habe, ey, ich brauche dich gar nicht. Und du machst mich nur älter. Und ich schwöre euch, Leute, meine Schwester ist 2 Jahre älter als ich. Und sie sieht im Gesicht, also was die Haut betrifft, jünger aus als ich. Sorry, es kann nur daran liegen, ne? Weil sie hat nie geraucht. Also sie war so Partyraucherin, hat sie mir erzählt. Dann habe ich sie auf so Party rauchen sehen. Vor Jahren. Ne? Macht sie jetzt auch nicht. Da hat sie gebufft. Habe ich mir auch gedacht, ja, du Raucherin, du Partyraucherin. Naja, außerdem lässt mich die Zigarette auch stinken. Und holla die Waldfee, wegen dir habe ich so viel Geld ausgegeben. Oh Gott, und das in der Phase, wo man eigentlich, da war man auch total jung, da hatte man eh kein Geld. Bisschen doof, ehrlich. Also das verstehe ich gar nicht. Naja, und danach habe ich verstanden, dass der Körper höchstens 3 Tage vom Nikotin abhängig ist. Alles danach ist nur Gewohnheit. Und das hat mich wieder ein Stückchen weitergebracht, denn mich hat es interessiert, wovon denn eigentlich der Körper da abhängig ist. Und tatsächlich hat man sein Gehirn dazu konditioniert, dass es die meisten Glückshormone mit der Zigarette ausschüttet. Und deswegen sind alle Raucher, die gerade versuchen aufzuhören, meistens angepisst. Weil die ganzen Glückshormone fehlen. Beziehungsweise das, wo am meisten Glückshormone ausgeschüttet wird, gefehlt hat. Und dann fangen die meisten an zu essen. Weil es natürlich auch Glückshormone ausschüttet und eine Ablenkung ist, was nicht wirklich eine Ablenkung ist. Und ich habe verstanden, wenn ich angepisst bin, dass ich mit meinem Ich rede und sage, alles gut, lass raus, dein Körper darf sich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, nicht zu rauchen. Beziehungsweise etwas anderes zu finden, wo du wieder Glückshormone ausschüttest. Beziehungsweise lernt, dass die Glückshormone durch die Zigarette gar nicht mehr gibt. Und der Gedanke hat mir sehr geholfen. Und mittlerweile bin ich nur noch eine Partyraucherin. Das heißt, trinke ich was und da ist eine Freundin, die raucht, dann schnorre ich mir eine. Niemals hätte ich gedacht, dass ich zu einer seltenen Gelegenheitsraucherin werde, weil wie oft bin ich auf einer Party oder wo was getrunken wird, wo jemand raucht. Ich dachte immer, wenn ich schon rauche, dann richtig. Ich habe diese seltenen Gelegenheitsraucher wirklich bewundert, weil ich es gar nicht verstanden habe. Naja, kommen wir zum Schluss noch zur gesündesten Zigarette der Welt. Ich weiß nicht, ob du aktuell rauchst, mal geraucht hast oder es gar nicht tust, aber ist dir aufgefallen, dass Raucher immer, wenn sie gestresst sind, eine Zigarette rauchen? Wahrscheinlich. Die Zigarette beruhigt sie, jedoch geht es per se gar nicht um die Zigarette selbst, sondern ums Atmen. Ich lese gerade ein Kapitel aus meinem E-Book vor, deswegen nicht wundern. Gerade wenn Raucher gestresst sind, atmen sie den Rauch tief ein und wieder aus. Den gleichen Effekt hat man auch ohne Zigarette. Es geht nur um das tief ein- und ausatmen, dass man sich halt wieder beruhigt. Wir Menschen atmen heutzutage leider nur noch bis zum Zwerchfell aus. Dadurch können wir nicht mal Abfallstoffe abtransportieren. Und deshalb ist es wichtig, regelmäßig richtig zu atmen. Es beruhigt uns auch. Probier es aus. In der nächsten Situation, in der du gestresst bist und meinst, die Decke fliegt dir auf den Kopf, möchte ich, dass du 10-mal ganz tief ein- und ausatmest. Schließe dabei die Augen, atme bis in den Bauch und danach tief aus. Also wirklich, war das schön? Ja, unglaublich. Da wirst du nämlich automatisch ruhiger. Und das würde ich tatsächlich dann auch ein paar Mal machen, wenn du Lust hast auf eine Zigarette. Geh das Thema an. Du hast doch keinen Bock, bis 80 da zu rauchen, oder? Also ernsthaft, irgendwann habe ich mir ja auch gedacht, irgendwann musst du ja aufhören. Ne, weil ich habe noch ganz lange auch während dem Sport geraucht. Ich gehe ja seit Jahren schon einmal die Woche laufen. Selbst da habe ich geraucht, ne, noch und so weiter. Und bis ich mir dann wirklich halt klar im Kopf geworden bin, ich entscheide, es kommt ja nicht auf einmal, ich wache auf, hey, wie wär's mit Rauchen aufhören? Wow, heute klappt es richtig gut. Ab jetzt nie wieder, das kommt ja nicht. Das müssen wir ja aktiv angehen, ne? Deswegen kann ich nur empfehlen. Naja, das nächste Thema lautet intuitive Ernährung im Vollzeitjob. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn man nichts arbeitet, ist die intuitive Ernährung nochmal leichter. Aber vertrau mir, das geht natürlich auch mit Vollzeitjob. Sonst heißt es doch, dass keiner, der einen Vollzeitjob, das Wort ist aber auch schwer, sich intuitiv ernähren kann. Außerdem, manche Influencer können sich nicht mal intuitiv ernähren und die haben keinen Vollzeitjob. Naja, was kann ich dir als Tipp geben? Im Endeffekt, also mit Vollzeitjob meine ich so die üblichen, weiß ich nicht, 38, 40 Stunden. Das ist man mit Instagram einfach nicht beschäftigt. I know it, ich mache es als Nebenjob, ne, zu meinem Hauptjob von Coaching. Naja, was kann ich dir als Tipp geben? Im Endeffekt kannst du erstmal rausfinden, Und natürlich stimmt das nicht jeden Tag, wann du am meisten Hunger hast. Wenn du jetzt sagst, das ist in der Mittagspause und zu diesem Zeitpunkt bist du noch auf der Arbeit, dann heißt das für dich, pack genügend Essen ein. Natürlich kann es auch sein, dass du mit deinem Essen wieder nach Hause kommst, weil irgendwer Geburtstag hatte und was mitbringt und du Lust hattest. Sei so spontan und flexibel und entscheide dich immer je nachdem, was dein Körper dir sagt. Außerdem, und darauf bin ich ganz, ganz stolz, wenn mir eine Klientin Fotos schickt von ihrer Mahlzeit, die sie halb aufgegessen hat oder sogar nur eine Kleinigkeit übrig lässt und dazu schreibst, ich habe keinen Hunger mehr. Das heißt, die können genauso mit dem Essen aufhören, obwohl sie sich Essen eingepackt haben. Das ist natürlich nicht immer so, denn es kann genauso sein, dass sie sich beispielsweise eine Brezel zu ihrem Mittagessen kaufen. Und da bin ich genauso stolz auf sie, weil sie auf ihren Körper gehört haben. Das heißt, komm nicht auf die Idee, den Fehler zu machen, dir kaum etwas mitzunehmen. Man kann ja dann am Abend mehr essen. Dieses Denken ist sowas von doof und war noch nie für die Langfristigkeit bestimmt. Reflektiere die letzten Tage zurück und pack dir eine vollwertige Mahlzeit ein. Das nächste Thema lautet Essanfälle stoppen. Da kann ich dir meine Podcast-Episode Binge Eating empfehlen. Hör sie dir auch ruhig mehrmals an, damit du das Gesprochene verinnerlichst. Die nächste Frage lautet, wie schaffe ich es, keine Angst mehr von nährstoffarmen Lebensmitteln zu haben oder Mahlzeiten? Ganz einfach. Indem du realisierst, dass nichts Negatives passiert. Das heißt, natürlich kannst du das Ganze in der Theorie oft genug durchkauen, aber so richtig wirst du es erst realisieren, wenn du es in der Praxis umgesetzt hast. Mach es gerne Schritt für Schritt. Du brauchst nicht direkt große Bäume ausreißen und erkenne selbst, dass nichts Negatives passiert. Verspreche ich dir. Die vorletzte Frage lautet, oder ist das die vorletzte? Nee, die vorvorletzte. Warum hat man im Urlaub einen flachen Bauch als daheim, einen flacheren Bauch als daheim, trotz anfänglichen Verdauungsproblemen? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und tatsächlich, natürlich können es noch mehrere Ursachen geben, aber zwei Ursachen sind mir direkt eingefallen, die du vielleicht abchecken kannst. Du hast im Urlaub weniger Stress. Und es gibt sogenannte Bauchmenschen, bei denen wirkt sich der Stress immer auf den Bauch aus. Das heißt, arbeite an deinem Stressmanagement. Und die zweite Ursache kann sein, dass du im Urlaub einfach weniger Ballaststoffe zu dir nimmst. Fast jeder predigt Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Aber man sollte auch dazu sagen, dass zu viele Ballaststoffe, so, zu Stopfungen führen können, zum Blähbauch führen können, weil es einfach zu viel ist. Also check nochmal deine Ernährung ab. Und kommen wir zu dem vorletzten Thema. Freundschaften. Nee, es ist das letzte Thema. Okay, kommen wir zu dem letzten Thema. Freundschaften verlieren bzw. beenden. Ich weiß, das ist ziemlich hart, weil es ist ja auch eine Art von Liebesbeziehung. Der Emerson-Mann ist da. Ein Moment. So, jetzt hat er sogar noch Smalltalk gehalten. Das ist immer der gleiche DHL-Mann. Den mag ich total. Obwohl er manchmal mit meinen Nachbarn lästert, wenn ich nicht da bin, dass sich die Pakete stapeln. Ich möchte nämlich auch nicht aus dieser Wohnung eigentlich ausziehen, weil ich noch nie in meinem Leben so eine tolle Nachbarschaft hatte. Letztens ist mein lieblingsschwules Pärchen ausgezogen. Hier in diesem Haus wohnen nämlich nur homosexuelle Männer. Also jeder Mann, der hier wohnt, ist schwul. Und ich habe mich noch nie so zu Hause gefühlt, wirklich. Also die haben mir immer geholfen. Einen Nachbar habe ich sogar immer Papa gefühlt genannt, weil der hat mir bei jeder Kleinigkeit Glühbirne wechseln oder dies oder das und hat dann immer gesagt, du, ich habe das gemacht, ich habe gesehen, das ist passiert und dies und das und das finde ich einfach nur toll. Und die sind jetzt ausgezogen, weil sie erwachsen geworden sind und ein Haus gebaut haben. Oh Mann, aber ich werde sie besuchen. Und ich finde das auch so toll. Die nehmen nämlich alle meine Pakete an und ich kriege in der Woche sicher 7, 8 Pakete. Und ich verteile dann immer Schokolade und Blumen. Aber jetzt hat gerade der Herr immer gesehen, wow, lange nicht mehr gesehen und hat den Smalltalk gehalten und mir irgendwas von seiner Frau erzählt. Naja, wie dem auch sei, jetzt habe ich euch das erzählt und Smalltalk gehalten. kommen wir wieder zu dem Thema Freundschaften verlieren bzw. beenden. Ich war stehen geblieben, dass ich sage, dass das sehr hart ist, weil es ja auch eine Art von Liebesbeziehung ist. Und ich sage auch immer wieder gerne, dass ich mich in meine Freundin verliebt habe. Manchmal gar nicht so neutral sein kann. Zum Beispiel, mein bester Freund fragt mich, ist deine Freundin da hübsch? Immer so stumpf. Und ich würde natürlich immer ja sagen, weil ich das gar nicht neutral beurteilen kann, weil ich die voll schön finde, weil ich die ja von innen, außen, in- und auswendig kenne und weil ich mich einfach in dieses Vibe verliebt habe. Naja, aber wie schon zu Beginn meiner Podcast-Episode habe ich dir ja schon erzählt, dass man mental stärker wird, wenn man Beziehungen, die einen nicht gut tun, beendet. Und manchmal kann es auch sein, dass der Mensch an sich gar nicht toxisch ist, sondern einfach die Konstellation giftig ist. Und das Ganze kannst du ganz leicht abchecken, indem du schaust, wie du dich nach einem Date fühlst. Wenn du dich danach immer noch schlecht fühlst oder dich selbst in Frage stellst oder schon beim Vereinbaren der Verabredung ein ungutes Bauchgefühl hast, dann weißt du einfach, es ist Zeit, die Beziehung zu beenden. Manchmal fällt es einem schwer, eine Freundschaft zu beenden, aber ich kann dir nur empfehlen, dass du dir bewusst machst, dass du deine eigene positive Energie dadurch kaputt machst. Ich weiß, jetzt kommt wieder die spirituale Ader aus mir, aber das, was du ausstrahlst, das, was du fühlst, ziehst du auch an. Das heißt, eine toxische Beziehung kann ein ganz, ganz großes Hindernis sein. Du nimmst es einfach komplett mit in deinen Alltag mit und so weiter. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass sowieso irgendwann diese Beziehung beendet wird, weil sie nicht für die Langfristigkeit bestimmt ist. Und deshalb kannst du jetzt schon mal vergeudete Lebenszeit sparen. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen und natürlich über ein Feedback per Instagram DM. Fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen. Du bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden. Du zweifelst an dir selbst. Du möchtest dich endlich wohlfühlen. Du bist mit deinem Ess- und Bewegungsverhalten nicht im Einklang. Dann bewirb dich gerne über meine Website für ein 1:1-Coaching. Dein Happy End wartet auf dich. www.levelupbymichelle.com